Liebe Gemeinde, das neue Jahr hat begonnen mit Unsicherheiten und Schlagzeilen. Bei der Geschäftsjahresplanung schauen wir uns die Indikatoren an, wie zum Beispiel das Geschäftsklimaindex ist da abgezeichnet, das stagnierende Bruttosozialprodukt, die düsteren Prognosen des Instituts für Arbeit, Markt und Berufsforschung. All das wird von Schlagzeilen begleitet, wo einem die Lust vergeht, die Zeitung aufzuschlagen. Und das hatte gestern am Rande des Männertags auch ein Bruder zu mir gesagt, ich lese schon gar nicht mehr die Zeitung. Und die Unsicherheit nimmt zu. Man ist am Limit und bringt seine Gefühle eindrucksvoll mit Bildern in die Zeitung. Das Feuer. Sozialpolitisch und gesellschaftlich erleben wir einen Zustand, bei denen wir der Meinung sind, Gewissheit zu brauchen. Das Versprechen, die Garantie, dass alles gut wird. Ein neues Jahr hat begonnen und vielleicht sehnst du dich nach Absicherung, der Garantie, dass in diesem Jahr 2025 alles gut wird, dass die Unsicherheit vorbei ist. Solche Szenarien hat man allerdings schon öfters gesehen. Aber die Sicherheit, die wir suchen, ist trügerisch und in Wirklichkeit gar nicht nötig, um ein erfülltes Leben zu haben. Manchmal können diese Sicherheiten, die wir uns so erträumen, sogar zu großen Hindernissen werden und verhindern, dass wir unseren entscheidenden Augenblick mit Gott nutzen. Als gläubige Christen haben wir eine Alternative, um mit Unsicherheitsszenarien umzugehen. Eine Möglichkeit, ins Ungewisse zu gehen, möchten wir uns heute gemeinsam ansehen. Hierzu habe ich uns eine Begebenheit aus der Bibel mitgebracht. Die finden wir in 1. Samuel 14, die Verse 1 bis 16. Das ist ein ziemlich langer Text, ich werde ein Drittel davon kurz zusammenfassen. Das Heer der Philister und das Heer der Israeliten stehen gegeneinander, um zu kämpfen. Das Heer der Israeliten ist mit 600 Mann aufgetaucht, eine große Zahl für damals. Und man hat Angst, man hat sich verkrochen, man will nicht raus. Das Gebiet ist zackig, verklüftet, schwierig für eine Kriegsführung. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu den Posten dieser Unbeschnittenen herübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin bei dir. Da sprach Jonathan, siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Das ist der Plan. Wenn sie dann zu uns sagen, bleib stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, komm zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und das soll uns als Zeichen dienen. Als sie sich nun bei den Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf den Posten standen, riefen Jonathan und seinen Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steige mir nach, der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan und seinen Waffenträger hinter ihm tötete sie, so dass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge an die 20 Mann erschlugen. Und es entstand ein Schrecken im Heerlager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk, sogar die, welche auf Posten standen. Der Verheerszug erschrak und die Erde erbebte, und so entstand ein Schrecken Gottes. Die jungen Männer, Jonathan und sein Waffenträger aus unserer Bibellese, waren die Männer, die Gott nutzte, um das Volk Israel aus der Unterdrückung der Philister zu retten. Schon lange war dem Volk Israel diese Rettung versprochen. Wir lesen es in 1. Samuel 7, Vers 3. In Folge wurde eine große Armee zusammengestellt, die gegen die Philister in den Krieg zog. Dann aber, wie wir in unserer Geschichte gelesen haben, läuft alles ganz anders. Laut einer gewaltigen Schlacht machten sich Jonathan und sein Waffenträger im Alleingang auf und drangen in das Lager der Philister ein, um sie zu schlagen. Im Vertrauen ins Ungewisse gehen. Das wäre heute undenkbar, so eine Schlachtführung zu machen. Vielleicht sagt ein oder der andere unter uns, jugendlicher Leichtsinn. Ich behaupte auf Basis dieser biblischen Schilderung, Gott sei Dank für diese jungen Frauen und Männer in unserer Gemeinde, die sich mutig entgegen aller Muster einsetzen. Wir brauchen mehr davon. Jeder von uns braucht mehr von diesem Mut, seinen Lebensraum an Gottes Seite auch bei Unsicherheit zu erfüllen. Ob Jonathan dieses gewaltige Abenteuer mit Gott überleben würde, wusste er zunächst selbst nicht. Das merken wir ganz genau in seinem Ausspruch, vielleicht hilft uns Gott. Einer Sache war er sich aber sehr sicher. Er wusste mit Gewissheit, dass Gott nichts daran hindern könnte, sein Volk zu retten, ob mit großem Heer oder mit wenigen Menschen. Wahrscheinlichkeitsrechnungen sind für Gott irrelevant. Weil das so ist, konnte und wollte Jonathan sich auf unsicheren Boden begeben. Er rief seinen Waffenträger und sprach: Komm her, wir gehen zu den Posten dort drüben. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn ist es nicht schwer, den Sieg zu schenken, ganz gleich, ob nun viele oder wenige kämpfen. Jonathan war klar, dass es nicht für alles eine Garantie gibt. Es gibt Dinge, die man wissen kann und Dinge, die man nicht wissen kann. Jonathan hatte einen ganz klaren Blick für das, was Wirklichkeit war. Er wusste mit Sicherheit, dass Gott versprochen hatte, das Volk Israel aus der Hand der Philister zu retten. Er wusste mit Sicherheit, dass Gott mächtig genug ist, ihm den Sieg zu schenken und dass es keine Rolle spielte, nur zu zweit gegen ein ganzes Heer der Philister zu stehen. Jonathan hatte absolutes Vertrauen in Gottes Charakter. Er war absolut sicher, dass Gott vertrauenswürdig ist und das, was er versprochen hat, halten würde. Die Frage für ihn war nicht, was ist Gottes Wille für mein Leben, sondern wie kann ich mein Leben einsetzen, um Gottes Willen zu erfüllen. In unserer Begebenheit hatte er keine Gewissheit, was sein persönliches Wohl betraf. Vielleicht könnte er ja auch fallen. Aber dass er in Einklang mit Gottes Absichten handelte, das war die einzige Gewissheit, die er brauchte. Er wusste, dass Gott vertrauenswürdig ist, aber er ging nicht so weit, Dinge zu erwarten, die Gott nie versprochen hatte. Er wusste, dass ein Leben mit Gott bedeutet, ein Leben voll Unsicherheit im Vertrauen akzeptieren zu können. Der Jonathan-Faktor kommt zum Ausdruck, wenn wir inmitten von Ungewissheit absolutes Vertrauen zu Gott haben und bereit sind, mit ihm zu gehen, auch ohne die Garantie auf persönlichen Erfolg. Der Hebräerbrief erklärt uns in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht in Bezug auf das, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht sichtbar sind. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind. Die Vorbilder im Alten Testament werden für diesen Glauben gelobt. Das heißt nicht, dass sie sich Gott gegenüber etwas angemaßt haben. Es heißt, dass sie Gott bei allem vertrauten. Denken wir auch an Abraham. Der ging einfach auf eine Reise, wusste gar nicht wohin, aber er vertraute Gott. Deswegen ist es wichtig zu wissen und zu erkennen, was Gott sagt und was er verspricht. In diesem Sinne hat der Glaube an Gott zwei Ebenen. Zum Ersten, der Glaube ist sich der Verheißungen Gottes gewiss und nimmt göttliche Absichten wahr. Und die zweite Ebene, der Glaube vertraut auf Gottes Macht. Oft wird der Glaube durch Gefühle oder Wünsche verwirrt. Glaube wird dann daran gemessen, wie stark ich fühle oder glaube, dass etwas geschehen wird. Dahinter steckt die Annahme, wenn unser Glaube groß genug wäre, würde ich bekommen, worum ich bitte. Oft wird uns gesagt, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, läge es daran, dass wir nicht genug Glauben hätten. Wir hätten einfach nicht stark genug geglaubt. Bei Menschen, die Gott nachfolgen, ist der Glaube ein Vertrauen auf Gott. Gefragt ist allerdings nicht, dass wir unseren Glauben an Gott aufpolieren und den nochmal etwas stärken, sondern es ist eher gefragt, unser Vertrauen auf Gott zu vertiefen. Jesu Verheißung, dass er es tun wird, wenn wir in seinem Namen um etwas bitten, hängt in erster Linie nicht davon ab, wie stark wir an etwas glauben, sondern davon, wie gut wir Gottes Absichten und Ziele kennen. Diese leben und diese repräsentieren. Die Zusage von Jesus existiert schon. Wenn es die tiefste Absicht hinter einem Gebet ist, Gottes Wille zu erfüllen, können wir vertrauensvoll leben, selbst wenn Gott dieses Gebet nicht erhört, wie ich es vielleicht für mich erwarte. In den meisten Fällen geht es beim Glauben deswegen darum, dem zu gehorchen, was Gott bereits gesprochen und versprochen hat. Dieses ist eine sehr realitätsnahe Ebene des Glaubens. Es geht darum, zu wissen, was in diesem Buch steht, was Gottes Wort gesagt hat, was Gott durch sein Wort sagt. Es geht darum, voranzugehen mit einem Vertrauen, der in der Hingabe an Gottes Wahrheit gegründet ist. Gleichzeitig sollten wir vielleicht unsere Gebetsformen etwas ändern, von wir versuchen in unseren Gebeten Gott dazu zu bringen, das zu tun, was wir erbitten. Oder wir fragen Gott, was wir tun sollen, hin zu einem Gebet, so wie die ersten Jünger in der Apostelgeschichte es taten. Gott bitten, uns Mut zu geben, das zu tun, was wir bereits wissen und was er uns verkündet hat. Jonathan wurde berufen, ein Soldat Gottes gegen die Unterdrückung der Philister zu sein. Mehr wusste er nicht. Er wusste nicht einmal, wohin er gehen sollte. Trotzdem ging er. Es klingt lächerlich, eine Reise anzutreten, in der man überhaupt nicht das Ziel kennt. Nicht wahr? Man würde erwarten, dass Gott einem wenigstens das Ziel sagt. Aber weder bei Jonathan, noch bei Abraham tat er das. Er ruft uns in unserem Glauben aus der Bequemlichkeit hinaus in das Ungewisse. Beim Glauben geht es eigentlich nur darum, auf den Charakter Gottes zu vertrauen, sicher zu sein, wer Gott ist und ihm ins Ungewisse nachzufolgen. Dieser Weg ist ein Abenteuer. Bevor du startest, warte nicht, bis Gott alle Lücken füllt. Warte nicht, dass er alle Ungewissheiten wegräumt. Starte, beginne. Glaube heißt, auf den Charakter Gottes zu vertrauen, aber auch unseren Charakter zu verwandeln. Es geht darum, den Glauben zu haben, dass Gott bei uns sein wird, wenn wir tun, was richtig ist, was nach seinem Willen ist und seinem Wort entspricht. Viel zu oft gehen wir in Bezug auf unseren Charakter Kompromisse ein, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Das Abenteuer des Glaubens beginnt mit Treue. Treu zu sein heißt, die Verantwortung für das Gute zu übernehmen, von dem wir erkannt haben, dass wir es tun sollen. Es geht darum, auch die kleinsten Aufgaben als wichtig zu erkennen und unsere besten Anstrengungen reinzustecken. Treue ist im Reich Gottes der Weg zu größeren Gelegenheiten, zu größeren Verantwortungen und größeren Abenteuern. Gott wirkt in uns und durch uns. Sind wir bereit, diesen Glauben zu leben und ihm zu vertrauen, dass er treu ist? Es wird Tage auf diesem Glaubensweg geben, an denen der Ausgang klar ist. Manchmal wird der Ausgang uns nicht gefallen. An Tagen wie diesen müssen wir vielleicht wie Jesus beten und erklären: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Während wir bisher über eine Ebene des Glaubens sprachen, der uns aus unserem eigenen Erfahrungsbereich herausholt und die Realität im Bereich der Möglichkeiten sieht, kann der Glaube aber auch über das Erklärbare hinausführen und eine Ebene des Unmöglichen erreichen. Der Glaube erreicht in diesem Sinne einen Kontext, in der Gottes Hand ein- bzw. durchgreift. Gott greift ein. Der Sieg, den Jonathan an jedem Tag erlebte, begann damit, dass Gott durch Jonathan und sein Schwert handelte. Es ist keine Kleinigkeit, dass ein einziger Mann und sein Waffenträger, jeder mit einem Schwert ausgerüstet, viel gut bewaffnete und trainierte Soldaten schlägt. Dann schickt Gott noch ein Erdbeben dahinterher. Große Verwirrung entsteht und die Angelegenheit wurde wirklich interessant. Der Drops war gelutscht. Der Alltag ist nicht unbedingt der richtige Kontext für ein Wunder. Wenn wir immer nur auf Nummer sicher gehen, lassen wir Gott keinen Raum für Wunder. Wenn wir nur dorthin gehen, wo wir das Ziel kennen und nur das tun, bei dem uns der Erfolg sicher ist, erkennen wir nicht, dass wir Gott brauchen. Jedes Mal, wenn wir auf Gottes Einladung reagieren, erkennen wir deutlicher, dass wir Gott brauchen. Jedes Mal, wenn wir eine Herausforderung Gottes für unser Leben annehmen, hat Selbstgenügsamkeit keinen Platz mehr. Dabei schaffen wir natürlich die Treue zu Gott und das Vertrauen auf den Charakter Gottes. Das heißt, sicher zu sein, wer Gott ist, den Kontext für das Eingreifen Gottes in das Unmögliche zu erfahren. Das ist der erste Schritt, die schwere Aufgabe der Treue. Und dann, bei Gott ist zwar alles möglich, Aber viele Dinge sind ohne Gott eindeutig unmöglich. Wenn Gott eingreift und es wirklich keine menschliche Erklärung gibt, weist unser Leben auf Gott hin. Und sein Eingreifen ist unumstreitbar. Meistens sind diese zwei Ebenen, die ich versucht habe zu erläutern, schwer zu trennen. Das bisher Gesagte mag vielleicht auch relativ abstrakt sein. Deshalb dachte ich mir, schauen wir uns das doch an einem praktischen Beispiel an. Aus einer Begebenheit aus dem Neuen Testament, der Text wurde während dem Lobpreis gelesen. Eine Geschichte im Johannesevangelium erzählt von einem blinden Mann, den die Jünger zu Jesus führen, um eine theologische Frage zu diskutieren. Wer ist schuld an seiner Blindheit? Anstatt zu diskutieren, heilt Jesus diesen Mann auf eine ganz einzigartige Weise. Er spuckt auf den Boden, vermischt den Speichel mit Erde, macht daraus einen Brei und streicht diesen Brei dem Mann auf die Augen. Es war wohl schon schlimm genug, blind zu sein und Objekt einer theologischen Diskussion zu werden. Aber dann noch, dem Blinden Spucke und Erde ins Gesicht zu schmieren, das übertrifft alles Normale. Aber es ging Jesus nicht darum, den Blinden lächerlich aussehen zu lassen. Als Jesus den jungen Mann anschließend mit diesem Brei im Gesicht wegschickt, damit er sich im Teich Siloa wusch, wurden selbst die Zuschauer enttäuscht, die bis dahin an eine seltsame Methode Jesu, eine Art exoterischem oder humanistischem Heilvorgang gesehen haben. Ich wüsste gerne, was dem jungen Mann durch den Kopf ging, als er Jesus sagen hörte, beschmiert mit diesem Brei, jetzt geh zum Teich Siloa und wasch dich. Wie soll der Blinde zum Teich Siloa kommen? Bot Jesus Hilfe an, sagte er, du Petrus, führ ihn doch zum Teich Siloa, damit er sich waschen kann. Oder dem kleinen Jungen nebenan, hier hast du 2 Euro, führ den zum Teich und dann gehst du dir eine Eiskugel kaufen. Nein. Wie wäre es uns ergangen, wären wir in dieser Situation? Wir wären blind, jemand schmiert uns einen Brei aus Spucke und Lehm ins Gesicht und sagt, geh zu dem Wasser hinter der Musikschule und wasch dich. Wären wir gegangen? Der Bockige hätte wohl gesagt, ich bleib hier, wo ich bin, ich gehe keinen Schritt. Der Rechthaber hätte darauf bestanden, dass Jesus ihn heilt, bevor er geht. Die beleidigte Nudel wäre vielleicht zu Tode beleidigt. Der Melancholische hätte Bitterkeit zugelassen, hätte Jesus vorgeworfen, unsensibel zu sein, dass Jesus seinen Schmerz brutal missachtet hätte, hätte auf Rassismus geklagt. Aber der junge Mann glaubte und ging. Er glaubte und ging, beschmiert mit Lehm im Gesicht, ging er, weil er glaubte. Er fand einen Weg, ging und wusch sich das Gesicht, wie es ihm Jesus aufgetragen hatte, und kam sehend nach Hause. Da sehen wir den Zusammenhang dieser zwei Glaubensebenen. Die erste Ebene heißt Glauben, in Gehorsam das tun, was Gott bereits gesagt hatte. Jesus hat ihm gesagt, geh hin, wasch dich. Die erste Ebene. Die zweite Ebene, ich gehe hin und wasch mich. Das Wunderbare und Unfassbare beim jungen Mann, die Heilung. Dies ist eine Begebenheit der Heilung. Gleiches trifft aber ebenso auf alle erdenklichen Erfolge in unserem Alltag zu. Wie viele sitzen, sinnbildlich gesprochen, noch mit Matsch im Gesicht, mit diesem Brei aus Spuck und Erde im Gesicht und warten, dass etwas Großartiges passieren würde. Wie viele sagen, mach du Gott und dann gehe ich los? Ist es möglich, dass wir generell im Vertrauen auf Gott und das, was er uns verheißen hat in seinem Wort, zuerst losgehen müssen, um die ganze Fülle Gottes in unserem Leben zu erfahren? Glaube ist gegebenenfalls ein Weg, in dem die Dinge zunächst unsicherer werden, bevor sie sich klar zeigen. Ein Weg, auf dem wir mit jedem Schritt stärker darauf angewiesen sind, Gott zu vertrauen. Um diesen Weg zu gehen, müssen wir ein absolut gesundes Vertrauen auf Gott, Gottes Güte und Gottes Gnade haben und gleichzeitig die so neuzeitliche menschliche Forderung aufgeben, alle Details, komplette Sicherheit zu haben. Vergessen wir nicht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht in Bezug auf das, was man erhofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht sichtbar sind. Sobald etwas gewiss ist, ist dafür kein Glaube mehr notwendig. Dann ist es so. Dieser Weg ist ein Weg voller Ungewissheit, voller Unsicherheit. Aber mit dieser Ungewissheit kommt das Geheimnis, das Abenteuer und das Wunder. Gottes Größe und Herrlichkeit offenbaren sich. Bitte Gott darum, dir Schritte zu zeigen, wo blindes Losgehen in deiner Lebenssituation schon lange überfällig ist. Rede mit Gott darüber, schildere ihm die Situation deines Herzens und achte in den nächsten Tagen ganz konkret auf falsche Sicherheiten in deinem Leben und mache dir klar, wo die Sehnsucht danach, das heißt nach Sicherheit, vielleicht die notwendigen Schritte im Glauben verhindern. Das wünsche ich uns. Amen. Ich würde gerne mit euch gemeinsam dem Psalm 146 beten, abwechselnd, der ist eingeblendet, und danach das Vaterunser. Lass uns dazu aufstehen. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele.
Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Mein Gott will ich sehen, solange ich lebe.
Verlasst euch nicht auf Fürsten, das sind nur Menschen. Die können nicht helfen. Wenn ihnen der Lebensatem ausgeht, dann kehren sie wieder zur Erde zurück. Dann ist es vorbei mit ihren großen Plänen. Himmel und Erde hat er gemacht, das Meer und alles, was sich daran bewegt. Er hält fest an seiner Treue, alle Zeit. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr herrscht als König für immer. Er ist dein Gott und bleibt es von Generation zu Generation. Halleluja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.